Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Christine Faber von Open Doors.
Ich habe es heute genannt, äußerlich bedrängt, innerlich frei. Weil mir aufgefallen ist, dass es viele bedrängte, verfolgte Christen gibt, die in Gefängnissen sind und die ihrer äußeren Freiheit beraubt wurden, aber die innerlich ihr Gewissen freigelassen haben. Sie sind äußerlich gefangen, aber innerlich sind sie freier als manch Europäer, weil sie ihr Gewissen nicht korrumpiert haben, weil sie Gott treu geblieben sind und die festen Entschluss getroffen haben, ich will Jesus treu sein, egal was passiert. Und das ist für mich ein großes Vorbild. Ich würde gerne beginnen mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, um uns im Gebet zu ermutigen. Und zwar ist das eine Geschichte, wo Israel durch die Wüste reist und sie lagern sich an einem Ort, der heißt Rephidim. Und wenn man die Übersetzung von Rephidim sieht, dann heißt das Labsal, Erquickung. Sie waren also an einem Ort, wo es Wasser gab und wo sie so richtig erfrischt wurden auf ihrer Wüstenfahrt oder Wüstenreise. Aber genau an diesem Ort der Erquickung kommt ein Volk, tritt auf, das Volk der Amalekiter. Und wenn man die Übersetzung von Amalek sieht, dann heißt das Mühsal, Bedrückung, Unterdrückung, Beschwernis. Dieses Volk kommt genau dahin, wo Israel gerade sich erlabt und erquickt. Und sie möchten Israel mit Mann und Kind töten. Sie möchten das ganze Volk Israel beseitigen. Und nun geschieht Folgendes. Mose ist da. Und Mose ist schon ein älterer Herr, er ist schon über 80 Jahre alt. Und er sagt zu seinem Diener Josua, er war ein junger Mann, du hast die Aufgabe, ein Heer zu rekrutieren. Du sorgst dafür, dass eine Armee aufgestellt wird, um gegen die Amalekiter zu kämpfen. Und ich werde auf den Berg gehen und sehe es als meine Aufgabe, für euch zu beten. Und das passierte wirklich. Josua kämpfte im Tal. Aber weil Mose auf dem Berg war, konnte er genau sehen, was im Tal geschieht. Und deswegen ist uns diese Geschichte übermittelt. Und das ist eine Geschichte in der Bibel, die sehr, sehr deutlich macht, was Gebet auslöst. Weil Mose das beobachten konnte vom Berg. Und jetzt geschieht folgende Situation. Wenn Mose seine Hände zum Gebet erhob, dann hatte Israel Oberhand. Wenn er sie sinken ließ, dann hatte Amalek Oberhand. Eine direkte Auswirkung, die er vom Berg beobachten konnte, ähnlich wie Tauziehen, können wir uns das vorstellen. Er stand auf dem Berg und sah unten, wie die Armeen von Israel, wenn er die Arme zum Gebet erhob, dann gewannen die wieder Gebiete für sich. Und wurde er schwach, weil er konnte nicht immer die Hände hochhalten als 85-jähriger Mann. Und dann sah er die Amalekiter besiegen wieder Israel, die rücken wieder vor. Und so muss das hin und her gegangen sein. Und dann geschieht Folgendes. Da Moses Hände schwer wurden, stützten Aaron und Hur seine Hände. So blieben seine Hände fest und Josua besiegte Amalek. Und ich frage jetzt einfach mal, es ist vielleicht eine rhetorische Frage, wer hat an dem Sieg, der letztendlich errungen wurde, mehr hineingegeben, Josua oder Mose? Für den Ausgang des Krieges, wer war wichtiger, Mose oder Josua? Josua hat gekämpft, er war ständig im Widerstand und Mose auf dem Berg hat ja nur gebetet. Die Bibel sagt das ja eigentlich nicht, ne? Aber ich glaube, dass beide genauso wichtig sind. Und ich glaube, dass wir genauso wichtig sind wie die Josuas, die ständig dem Widerstand gegenüberstehen. Und die Josuas sind verfolgte Christen, die jeden Tag mit Widerstand rechnen müssen. Sie haben jeden Tag zu kämpfen. Sie haben jeden Tag das Problem, ihre Zuversicht nicht zu verlieren. Sie werden geschlagen, sie werden gedemütigt, sie werden missbraucht, sie werden verschleppt, sie werden vergewaltigt. Ihnen wird ständig wehgetan. Und sie sind quasi an der Front direkt gegenüber von der Finsternis, die sie auslöschen möchte. Aber sie brauchen die Moses auf dem Berg. Und ich glaube, wir haben hier in Deutschland eine Berufung. Uns geht es nicht umsonst so gut. Wir haben ein Dach über den Kopf, wir haben alle heute wahrscheinlich Mittag gegessen und wir alle haben anscheinend was zum Anziehen, sonst wären wir nicht hier. Wir haben alles, aber wir haben eine ganz, ganz hohe Berufung. Nämlich wir sind der freie Arm am Leib Jesu, aber es gibt einen Arm, der sich nicht mehr frei bewegen kann. Die verfolgten Christen, sie sind bedrängt, sie sind ständig eingeschüchtert und man versucht ihnen Angst zu machen. Aber sie brauchen uns, damit wir ihnen helfen, damit der freie Arm, dem Arm, der sich nicht mehr frei bewegen kann, helfen kann, so wie Mose gebetet hat und Josua siegen konnte. Und ich habe ein Erlebnis, wo ich das persönlich erlebt habe, genau dieses Prinzip. Es war so, wir waren in Ostafrika und wir waren im Gebet als Mitarbeiter. Und jeder von uns hatte einen Zettel und einen Stift und die Aufgabe, auf den Zettel aufzuschreiben, welche Stadt Gott uns im Gebet zeigen würde, wo wir als nächstes unseren Einsatz machen sollen. Und das Erstaunliche war, mit großer Übereinstimmung hatten wir alle die Stadt Moyale aufgeschrieben. Es gab 7 Städte zur Auswahl, aber die meisten von uns haben Moyale genommen. Und diese Stadt war die gefährlichste Stadt von allen. Es war eine Stadt im Nordosten Kenias, die sehr muslimisch ist. Aber wir wussten, der Herr möchte, dass wir da hingehen und den Menschen das Evangelium bringen. So sind wir eine lange Reise gereist, viele Autoreifen sind dabei draufgegangen, aber dafür hatten wir schon gesorgt. Wir sind jedenfalls heil dort angekommen und wir haben auf dem Marktplatz unser Equipment aufgebaut. Aber bevor wir das getan haben, habe ich nach Moses geschaut. Ich habe zu Hause gefragt, wer wird in dieser Zeit für uns beten? Ich wollte wissen, dass es genug Moses auf dem Berg geben wird, die uns mit Gebet begleiten würden. Und tatsächlich, es gab genügend Leute, die für uns beteten. Und auch meine ganzen Kollegen hatten genügend Leute. Sie wussten, ja, es wird gebetet. Wir haben allen gesagt, wo wir hingehen. So, jetzt waren wir da, bauen auf. Und dann kommen ganz viele Menschen dazu. Es waren mehrere Tausende, Tausende oder mehrere Tausend, sag ich mal so, 4.000, 5.000. Jedenfalls waren die Leute hungrig. Es war gar nicht so eine große Stadt. Aber die Leute wollten wissen, was wir dort machen und was unsere Hoffnung ist. Viele kamen, unter anderem auch viele Muslime, worüber wir uns ganz besonders gefreut haben. Der Prediger fing an, über Abraham und über Isaak zu sprechen, weil die kommen auch im Islam vor, im Koran wird auch über Isaak und Abraham gesprochen. Und über Isaak suchte er die Brücke, dass Isaak geopfert werden sollte, aber stattdessen das Lamm. Und über das Lamm suchte er die Brücke zu finden zu Jesus Christus, der an unserer Stelle für unsere Sünden sich hat opfern lassen. Und als er die Brücke schlug, hörten wir einen lauten Mob im Hintergrund von jungen Leuten, die laut islamische Parolen schrien und immer aggressiver wurden. Und in dem Moment schaute ich auf mein Handy. Ich wollte wissen, ob vielleicht gerade jemand für uns betet und irgendwas zur Ermutigung geschrieben hätte. Und tatsächlich, von meiner eigenen Familie bekam ich ein SMS. Meine Schwester schrieb, meine Mutter hätte intensiv für uns gebetet und sie war damals genauso alt wie Mose. Sie war schon über 80. Sie hat gebetet und im Gebet hatte sie den Eindruck, dass Gott mehr Engel als Menschen zu uns senden würde, um uns zu beschützen. Wir sahen eben, wie viele Menschen da waren, mehr Engel. Und das hat mich getröstet. Aber im nächsten Moment sahen wir, wie große Punkte auf uns zuflogen. Plötzlich hörten wir Pling, Plang, Plong auf der Aluminiumbühne, weil ganz viele Steine plötzlich runterfielen von diesem Mob. Die Leute zerstieben auseinander und suchten Schutz unter den Marktständen, um nicht von Steinen getroffen zu werden. Auch unser Team brachte sich in Sicherheit. Nur wir Beter, wir blieben auf dem Platz. Ich war mit anderen Pastoren und Leitern von den vielen Gemeinden, die jetzt in dem ganzen Land dort sind, die dort zusammengekommen waren. Und wir haben einfach nur gebetet. Wir hatten komischerweise keine Angst, sicher, weil Leute für uns gebetet haben, und haben unsere Taschen vors Gesicht gehalten, um nicht von Steinen getroffen zu werden. Und erstaunlicherweise ist keiner von uns, Gott sei Dank und Ehre, von einem Stein getroffen worden. Ich habe sogar etwas gespürt und dafür bin ich Gott dankbar. Ich habe etwas ganz Feines, ganz weich, wie als würde es streicheln, an meinen Beinen vorbei gespürt. Ich nehme an, es war ein Stein, aber es zeigt mir umso mehr, wie sehr Gott auf mich aufgepasst hat. Und das finde ich so enorm. Und daran sehe ich, dass die Gebete ganz viel genützt haben. Aber es kam noch weiter. Wir gingen abends zur Polizei und wir wollten wissen, wie war das denn jetzt aus der Sicht der Polizei dieser Tag? Und sie sagten, keiner von den vielen Menschen, die an eurer Veranstaltung teilgenommen haben, ist von einem Stein getroffen worden. Aber es sind Menschen getroffen worden, die am Rande ihre Dinge auf dem Marktplatz verkauft haben. Und da sind leider einige getroffen worden. Die mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Am nächsten Tag dachten wir, werden die Christen verschüchtert zu Hause bleiben? Als wir kamen, waren viele Christen eingeschüchtert und sie sagten, die Muslime wären bereits mit Macheten in ihre Gemeinden vorgedrungen und haben Menschen verletzt. Aber am nächsten Tag bot sich uns folgendes Bild. Die Christen feierten fast wie ein Triumphfest auf dem Marktplatz. Sie sangen zur Ehre Gottes, weil sie wussten, der uns beschützt hat, war jetzt nicht Allah, das war Jesus Christus. Und sie steckten die Bevölkerung an, zu Gott Loblieder zu singen. Eine Frau hält ganz bewusst die Bibel hoch, weil sie sagt, das, was da drin steht, hat Hand und Fuß, darauf kann ich mich stellen. Und sie lobt das Wort Gottes, während sie singt. Abends kamen wir wieder in unser Quartier. Da kam der Koch, der auch Muslim war und uns in den Morgenandachten gehört hat. Er sagte, ich möchte Christ werden. Und dann passierten Zeichen, es passierten Wunder, weil der Herr sich den Muslimen offenbaren wollte. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott sich den Muslimen zeigen wollte. Eine Christin, die im Chor auch mitgesungen hat, brachte jeden Abend ihre Schwester. Und ihre Schwester konnte nicht sprechen, sie war stumm. Und auch ihr Vater war Muslim. Und an einem Abend, sie sagte immer, bitte betet für meine Schwester, dass sie gesund wird. Wir haben gebetet, an einem Abend fängt sie an zu sprechen, zu stammeln. Die Menschenmenge kennt sie, sie wissen, sie kann eigentlich nicht sprechen. Und die Menschenmenge fängt an zu jubeln, als sie hören, wir haben das Mikrofon vor ihren Mund gehalten, wo sie sahen, dass das Mädchen anfängt zu sprechen. In dem Moment nimmt der Vater seinen muslimischen Turban, den er hier in der Hand hält, vom Kopf runter, weil er nicht mehr sich als Muslim bekennt, sondern weil er Christ werden möchte. Ist das nicht erstaunlich? Dann haben wir gebetet, es hatte lange nicht mehr geregnet. Die Ältesten sagten, die Tiere sind krank, das Wasser ist teuer. Bitte betet für Regen. Und wir haben vor der ganzen Menge für Regen gebetet. Und in den nächsten Tagen zogen dunkle Wolken auf, brachten viel Regen, dass wir gar nicht genug Kleidung dabei hatten, um für die Kälte gewappnet zu sein. Und wir sahen, Gott tut was. Ich erzähle das wirklich, weil ich glaube, so wie meine Mutter, die weit über 80 war, beten konnte und Gott ihr Gebet benutzt hat, genauso kann er unser Gebet benutzen, für die verfolgten Christen einzustehen. Jedes Gebet. Und er sehnt sich nach unseren Gebeten. Ich glaube, dass meine Mutter, als wir nach Hause kamen später und ihr erzählt haben, was passiert ist, im Glauben ermutigt wurde durch den Bericht. Und sie hatte Teil an dem, was da passiert ist. An diesem, ich würde es fast sagen, geistlicher Aufbruch. Sie hatte Teil daran durch ihre Gebete, an dem Lohn und an dem Wirken Gottes durch ihr Gebet. Und sie wurde im Glauben ermutigt durch unseren Bericht. Und ich glaube, dass unsere Gebete solche geistlichen Aufbrüche fördern können und dass wir Teil daran haben, wenn im Nahen Osten gerade ein Aufbruch, ein geistlicher Aufbruch stattfindet. Und ich glaube, dass wir im Glauben ermutigt werden, wenn wir die Berichte unserer Brüder und Schwestern aus der Verfolgung hören. Wenn wir für sie beten, werden wir ermutigt durch ihre Erlebnisse, weil sie an Gott festhalten und uns ein Vorbild liefern. Das war mein geistlicher Impuls und ich würde am liebsten jetzt beten. Und ich würde am liebsten jeden von euch ermutigen, das gleiche Gebet zu sprechen, was ich anfangs gesprochen habe, als ich nach Open Doors kam. Herr, berühre mein Herz, schenk mir mehr Leidenschaft, für Christen zu beten. Schenk mir deine Liebe, damit ich nicht aus Pflichtgefühl bete, sondern aus Leidenschaft, aus Liebe zu meinen Brüdern und Schwestern, die verfolgt werden. Herr Jesus, ich danke dir für meine Geschwister in dieser Gemeinde hier. Ich danke dir, dass sie heute gekommen sind zu diesem Thema. Und ich danke dir, dass sie sich öffnen möchten mehr Liebe und Leidenschaft zu haben, für Verfolgte zu beten. Und Vater, ich bete für uns alle, dass wir erfüllt werden von einer Liebe, die von deinem Thron in unser Herz hineinfließt, damit wir leidenschaftlicher und treuer beten können für unsere Geschwister und mehr Glauben haben, dass diese Gebete erhört werden. Ich bete, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Und ich danke dir, dass du das tun möchtest. Ich danke dir, dass du großartig wirken möchtest durch unser Gebet. Amen.